Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir verstehen, was er uns heute, was er dir und Ihnen heute sagen möchte. Amen. Mehr Bildung für eine bessere Zukunft. So heißt es in einem bildungspolitischen Grundsatzpapier einer typischen Partei hier in Deutschland. Mehr Bildung, das hören wir ja, glaube ich, überall im Augenblick. Das fordern die Medien, mehr Bildung, versprechen viele Politiker. Und wer einen guten Arbeitsplatz finden will und sich einen guten Lebensunterhalt verdienen möchte, kommt um Bildung eben nicht drumherum. Ob das die Schule ist, die Lehre, die Ausbildung, das Studium, um irgendwas können zu können, brauchen wir Bildung. Wer politische Aussagen, gerade in unserer Zeit, und Meinungen verstehen möchte, zumindest einigermaßen, und als Wähler gewissenhaft sich entscheiden möchte, der muss informiert sein, der braucht Wissen, der braucht Bildung. Überhaupt gilt, ihr könnt mir ja gerne widersprechen, wer verantwortlich leben und eine gute Entscheidung oder gute Entscheidungen im Leben treffen möchte, braucht ein gewisses Maß an Bildung, an Erkenntnis und an Wissen. Weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, zu Hause oder hier in der Kirche. Dann gibt es allerdings einen ganz besonderen Fall, wo Wissen und Bildung, so sagt es Jesus heute im Predigttext, uns eher hinderlich sein können. In diesem Bereich, so Jesus, haben es die Ungebildeten leichter. Die Unmündigen, die Einfältigen, die Naiven, die Kindlichen. Es ist der Bereich des Glaubens. Und damit sind wir gleich beim ersten Teil der Rede von Jesus Christus heute in unserem Predigttext. Und dieser Predigttext besteht für mich aus drei Teilen. Der erste ist ein Lobeswort, der zweite Teil ein Lehrwort von Jesus und dann zum Schluss diese, wie Thomas Rau sagte, wunderbare Einladung, die Jesus uns heute ausspricht. Fangen wir mit Teil 1 an. Jesus lobt Gott und sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Du kannst auch als kleine Kinder übersetzen. Ja, Vater, sagt Jesus, denn so hat es dir wohlgefallen. Es ist eigentlich unglaublich, wo wir doch Bildung und Wissen oft an erster Stelle setzen in unserem Alltag, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wissenschaft. Wissen ist Macht, heißt es doch. Und Jesus macht hier das totale Gegenteil. Eigentlich unglaublich, eigentlich unverschämt. Er lobt Gott dafür, dass er eben unmündigen, einfältigen, naiven, kindlichen Menschen einen der größten Vorteile dieser Welt schenkt. Nämlich, dass sie erkennen und verstehen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dass das bedeutet, dass Jesus alle Macht von Gott bekommen hat. Und nur er wirklich als einziger hundertprozentig Gott versteht und kennt. Und diese Unmündigen, diese einfachen Menschen, haben nicht nur einen Vorteil, sondern sie sind auch andere Menschen Vorbild. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eigentlich sind ja die reichen Berühmten, die die Wissenschaft irgendwie in sich haben, die Ärzte sind, die Hollywood-Schauspieler sind, die was auf dem Kasten haben. Alle denken jetzt an die Personen, die immer auftreten bei Corona und groß Werbung machen und wichtige Entscheidungen treffen, Trump mal ausgenommen. Aber Jesus sagt das Gegenteil. Guckt nicht auf diese Menschen, die oben an der Karriereleiter stehen, sondern guckt auf die da unten. Die Unmündigen, die Einfachen. Ihr habt die Stelle wahrscheinlich schon mal gehört, Matthäus 18, Vers 3, sagt Jesus auch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was nützt mir das, wenn ich auf die Reichen und Schönen gucke und nicht ins Himmelreich komme? Und Jesus sagt, guckt heute auf die einfachen Menschen, auf die Kinder, die vielleicht naiv an mich glauben, an Gott glauben, an den Gott der Bibel. Das sind Vorbilder für dich, damit du in den Himmel kommst. Jesu Worte aus der Bergpredigt fallen euch vielleicht auch ein. Aus Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Intelligenz und Bildung sind zwar nützliche Werkzeuge, keine Frage, ich will Ihnen nicht sagen, schmeiß die Schule hin, mach keine Ausbildung. Sie sind nützlich zur Lebensbewältigung, na klar, um Karriere zu machen. Aber sie sind nicht dafür da, Gott kennenzulernen, ihn zu erkennen und zu begreifen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dafür taugen Intelligenz und Bildung ebenso wenig wie ein Schmiedehammer zur Reparatur einer Armbanduhr. Das klappt nicht. Wir kommen mit unserer Intelligenz, mit unserer Wissenschaft nicht dahinter, um Gott zu erkennen. Wir verstehen es nicht. Es lässt sich nicht beweisen. Wenn du also Gott erkennen willst, musst du bei den Kindern in die Schule gehen, bei den einfachen Menschen. Mit einfacher Hoffnung, fröhlicher Erwartung und nicht zweifelndem Vertrauen. Vielleicht könnt ihr ja auch nochmal euch daran erinnern, wie das war so als Kind. Da hat man geglaubt, ohne zu hinterfragen, sich einfach fallen lassen. Das war ein schönes Gefühl und das wurde uns aber kaputt gemacht durch viele schlechte Erfahrungen mit Menschen. Vielleicht auch manche Enttäuschung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber war das nicht schön früher, wo man einfach vertrauen konnte, ohne Fragen zu stellen, ohne zu zweifeln? Und genau dahin möchte uns Jesus wieder bringen. Denn genau dann lernt man Gott kennen, wenn man einfach sich fallen lässt in seine Arme und dann merkt, er ist da. Jesus lebt. Einfache Hoffnung, fröhliche Erwartung. Nicht zweifelndes Vertrauen, wie schön ist das? Sie sind ganz einfach, diese einfachen Menschen und Kinder, offen für all das Gute, was Gott und Jesus uns schenken möchte. Könnt ihr das noch einfach mal euch freuen und darauf vertrauen, dass Jesus lebt, euch trägt, auch in dem Alltag? Es gibt ja viel kluge Leute. Auch unter den Pastoren, die nennen sie dann, damit sie besonders bedeutend sind, auch noch Theologen. Aber selbst kluge Theologen, kluge Theologie, also kluges Reden und Nachdenken über Gott, kann der Gotteserkenntnis im Weg stehen. Das merken wir heutzutage ganz besonders. Sie können eben der Gotteserkenntnis im Weg stehen, wenn sie nicht gleichzeitig mit kindlichem Glauben einhergehen. Klar können wir über Gottes Wort nachdenken, sollen wir auch. Der Verstand ist ja auch von Gott gegeben. Wir sollen darüber nachdenken, aber am Ende können wir nichts anderes tun, als sagen, ja, ich vertraue auf Jesus Christus, er lebt, er ist mein Heiland. Das muss immer zusammengehen und immer am Ende stehen, allen Überlegens über das Glauben über Gott und Jesus. Eine kleine Geschichte von mir noch, einer unserer Dozenten in meinem Theologiestudium, Dr. Mann, hat auch einige Bücher veröffentlicht, war Neutestamentler, beschäftigte sich viel mit dem Neuen Testament, hat vorher sogar Jura studiert, ihr könnt euch vorstellen, wie trocken er war. Und er war so einer dieser weisen und klugen Menschen, der alles hinterfragt hat, auch im Unterricht. Der machte einem so das Neue Testament ein wenig mürbe und es machte irgendwann keine Freude mehr. Und dieser trockene, kluge Theologe, er war wirklich, aber irgendwie wirklich kein Herz für Jesus so gehabt, erzählte eines Tages ganz aufgeregt, dass er auf einer Evangelisation war. Vorher, müsst ihr wissen, hat er immer so ein bisschen das Ganze belächelt. Evangelisation, wieso macht ihr das? Und dann noch diese Einladung zu Jesus zu kommen, das ist doch bekloppt, das brauchen wir doch nicht. Wir denken hier wissenschaftlich über Gott nach und mehr machen wir nicht. Und hat sich immer darüber lustig gemacht, über die Kollegen, die das haben veranstaltet haben und gemacht haben. Und dann saß er aus beruflichen Gründen eines Tages selber in so einem Zelt, wollte sich das mal angucken. Und dann war es natürlich tatsächlich so, dass der Prediger eben einlud zu Jesus, sogar durch die Reihen ging und Leute ansprach. Glaubst du an Jesus? Und ihr vermutet es, er kam natürlich genau auf Dr. Mann zu, diesen wohlgebildeten, klugen und weisen Theologen. Und dann erzählt Dr. Mann diese Geschichte einem Kollegen. Und was fragt der natürlich, als Dr. Mann diese Geschichte erzählt? Und hast du daraufhin auf diese Frage, glaubst du an Jesus, eine heiße theologische Diskussion geführt, ausführlich, dass das nicht wichtig ist und dass wir uns hier mit Gottes Wort beschäftigen? Ich war natürlich gespannt. Was hast du ihm geantwortet, fragte der Kollege, der ihn ja kannte, mit seiner Trockenheit und seiner klugen Theologie. Und dann erzählte mir der Kollege das dann die Geschichte, dass Dr. Mann wie ein kleiner Schuljunge und voller Freude irgendwie gesagt hat, dann zu diesem Prediger, ich habe ja gesagt. Und er freute sich und lachte so ein wenig dabei und man merkte, er hatte es begriffen. Ich habe einfach ja gesagt. Ich habe nicht diskutiert, sondern ich habe mich einfach fallen lassen. Und der Kollege, der das zu hören gekriegt hat, der hat sich köstlich amüsiert, weil er sagte, so kannte er diesen Doktormann gar nicht, wie ein kleiner Schuljunge. Der hat sich gefreut, ich hab ja gesagt, hat er sich so richtig gefreut. Und das fand ich toll, und das fiel mir gleich bei dieser Geschichte ein, dass wir Gott und Jesus nicht mit Intelligenz und mit Wissen und mit Wissenschaft ergreifen können. Und wenn ihr damit ein Problem habt und immer noch Zweifel und Fragen habt, dann versucht das nicht mit Büchern und mit Wissen aufzuwiegen und zu beantworten, sondern lasst euch einfach fallen und sagt einfach ja. Und dann werdet ihr diese kindliche Freude auch spüren, die dann kommt und von der Jesus so oft in der Bibel redet. Wie ein kleiner Schuljunge, dieser alte Mann, der leider auch schon verstorben ist. Machen wir uns heute also bewusst, vielleicht auch wieder ganz neu. Denn auch wenn man länger Christ ist, dann geht einem diese ganz einfache Freude verloren. Man hinterfragt auch manchmal viel zu viel, weil man zu viel Fragen gehört und Kritik und macht. Sondern sagt man einfach, ja, ich glaube an Jesus. Feierabend, Punkt. Und ich freue mich darüber. Und ich lasse das auch mal raus, wie ein kleines Schulkind. Macht euch das heute nochmal bewusst, bitte. Und genießt das einfach, dass Jesus lebt, Gott da ist und euch diese Angebote macht, von denen wir auch heute noch hören. Egal wie gebildet oder intelligent wir sind, vor Gott sind wir allesamt unwissend und unmündig und können nur ganz einfach mit offenen Armen zu ihm kommen. Darum sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich uns zeigt. Nicht wir können das irgendwie schaffen, Gott zu erreichen und zu erkennen, aber umgekehrt geht das. Gott kann auf dich und mich zukommen und dann erkennen und begreifen wir eben, Gott ist da, er lebt. Jesus auch. Gott ist es, und deswegen bete ich das so gerne am Anfang jeder Predigt, Gott ist es, der sich zeigt, der uns die Augen öffnet, die Ohren, den Verstand. Und in frommer Sprache heißt es dann, Gott offenbart sich dir und mir. Unsere Bildung, Intelligenz und Weisheit nützt da gar nichts. Höchstens das, wenn man so ein Erlebnis hat, dass Gott da ist, dann gleich wieder die Zweifel kommen. Es geht doch gar nicht, Gott gibt es doch gar nicht, kann man nicht beweisen, Leben nach dem Tod, da ist alles aus. Dann fängt unsere Intelligenz und unser Wissen an zu arbeiten, anstatt uns einfach darauf einzulassen und Ja zu sagen, kommen die Zweifel und wir wagen dieses Ja nicht auszusprechen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus, um die beiden zu erkennen. Und genau das macht uns Jesus in dem Vers 27 klar. Das ist Teil 2. Also Jesus lehrt uns auch etwas. Er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Ich lese nochmal vor, weil es ja ein bisschen verschachtelt ist. Alles ist mir übergeben, sagt Jesus, von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Jesus sagt uns heute damit und lehrt uns ein Stück, wie sich das verhält mit ihm und seinem Vater und uns. Er lehrt uns, dass es hier um das Erkennen Gottes geht und dass kein Mensch von sich aus echte und richtige Gotteserkenntnis haben kann. Das geht nicht. Wir bilden uns das ein. Aber es geht nicht. Jesus sagt uns, dass er die Macht und Autorität hat von Gott. Dieses Aha-Erlebnis, diese Offenbarung uns Menschen zu erkennen, zu schenken. Jesus lebt. Hey, das stimmt. Das spüre ich. Das habe ich erfahren. Darauf lasse ich mich ein. Ich sage ja. Also, für uns ist dieses Wissen wichtig, auch zum Weitersagen für andere. Wenn wir nämlich Gott erkennen und erfahren wollen, ist klar, was zu tun ist. Jesus mit einem Gebet darum bitten. Das ist die klare Antwort, die Jesus uns hier gibt. Denn er sagt ja, nur der Sohn schenkt dem Menschen die Offenbarung, dieses Aha-Erlebnis, etwas salopp gesagt. Er hat die Macht, er hat die Autorität und er kann es schenken, wem er will. Und deswegen ist er auch der Ansprechpartner. Wenn einer fragt, wie kann ich den Gott erleben, dann sagst du oder sagen sie einfach, bete zu Jesus, Jesus, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Das ist es. Und Jesus ist tatsächlich in dem Fall auch der richtige Ansprechpartner. Das sagt weiter, wenn Leute zu euch kommen, die fragen, wie kann ich den Gott erleben? Das hier ist die Anleitung, die Jesus uns persönlich gibt. Er ist derjenige, der dieses Aha-Erlebnis schenken kann, diese Offenbarung. Im ersten Teil unseres Predigtextes lobt Jesus Gott für die Unmündigen. Jetzt im zweiten Teil lehrt uns Jesus, führt uns vor Augen, dass wir alle ohne ihn Unwissende sind. Denn niemand von uns kennt Gott, den Vater. Niemand von uns hat ihn jemals in seiner vollständigen Gestalt oder Herrlichkeit gesehen. Niemand kann all seine Eigenschaften beschreiben, die Gott hat. Niemand kann seine Werke und Wege verstehen. Niemand kann sich zu ihm aufschwingen, durch Meditation oder Ekstase, durch Opfer oder Gebet, durch Stille oder durch lauten Jubel. Und niemand kann von sich aus erkennen und begreifen, dass der Mensch Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist. Eins mit dem Vater, 100% Mensch und gleichzeitig 100% Gott. Wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und doch am Kreuz gestorben, aber nach 3 Tagen wieder von den Toten auferstanden. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu begreifen und zu verstehen, nämlich wenn Jesus uns diese Erkenntnis schenkt. Wir machen keinen Glauben, den macht immer nur Jesus. Und deswegen, auch wenn wir Menschen zum Glauben bringen wollen, dann ist dieses Gebet die erste Sache, die wir tun sollten. Zu Jesus dafür beten. Es liegt nicht an toller Rhetorik, an dem richtigen Augenblick. Nein, liegt es nicht. Es liegt an Jesus. Und wenn ihr Menschen zum Glauben bringen wollt, dann könnt ihr euch Beine ausreißen, es passiert nichts, wenn Jesus das nicht will. Deswegen, das erste Bitte, was ihr macht, und immer wieder und wieder und wieder, ist zu Jesus bitten für diesen Menschen, dass er dieses Aha-Erlebnis hat und merkt, Gott ist tatsächlich da und Jesus Christus lebt. Tut das, das ist die Anleitung heute. Jesus selbst muss sich uns vorstellen, uns begegnen. Und dann sollten wir diese Erfahrung, dieses Aha-Erlebnis einfach mit kindlichem Glauben annehmen. Viele von euch haben das gemacht. Ich hoffe, fast alle. Wenn nicht, macht das einfach mal. Wie Dr. Mann, mein Theologieprofessor, der wirklich einfach dann nur im Alter, er war kurz vor der Rente, 65 Jahre oder so, der hat dann einfach Ja gesagt, wie so ein kleines Kind. Hat sich lange dagegen gewehrt, sich sogar darüber lustig gemacht, dass man Jesus mit einem Ja annimmt. Aber macht das. Und zögert nicht und lasst die Zweifel nicht aufkommen, keimen. Niemand kennt den Vater, niemand kennt den Sohn, es sei denn, dass Gottes Sohn Jesus Christus sich selbst offenbart und zu erkennen gibt. Und genau das tut er auch, immer wieder. Jesus macht es mit Worten und Werken, als er auf unserer Erde war. Er hat es getan und tut es heute noch durch seine Jünger, durch seine Apostel, durch die Menschen, die an ihn glauben, also auch durch sie und durch dich. Und er tut es heute noch durch seinen Heiligen Geist, überall da und immer dann, wenn Gottes Wort nach dem biblischen Zeugnis verkündigt wird. Und so dürfen wir ihm staunend erfahren, durch dieses Zeugnis, dass wir den himmlischen Vater in seinem Sohn Jesus Christus finden können. So dürfen wir verlässlich wissen, dass unsere Sünde, unsere Fehler nicht von Gott uns trennen, sondern dass er sie uns vergibt, wenn wir von unseren verkehrten Wegen umkehren, sie bekennen und auf Jesus vertrauen. Und so dürfen wir dankbar erkennen, dass der Tod nicht das Letzte sein muss in unserem Leben, sondern der Beginn von etwas wunderbar Neuem. Das sind die schönen Dinge. Naiv? Einfältig? Vielleicht. Wissenschaftlich begründet? Nein. Aber trotzdem wunderbar. Genauso wie es früher war in der Kindheit. Genauso lasst uns glauben und genauso lasst uns uns freuen darüber, was Jesus uns schenkt. Uns ist das ja zur Gewohnheit geworden, uns alte Christen, die wir hier sitzen. Vergebung der Sünde, na klar, kennen wir schon. Ist aber der Wahnsinn, ist wunderbar. dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, dass wir eine Einladung bekommen, die wir annehmen können, ohne Wenn und Aber, ist wunderbar. Aber haben wir schon so oft gehört und ist zur Routine geworden. Wir freuen uns nicht mehr drüber. Aber ein Kind freut sich immer wieder über ein Geschenk. Klar, mal landet es irgendwo in der letzten Ecke, das kenne ich auch von meinen Kindern, aber dann holt sie es wieder raus, als ob es das neueste Geschenk wäre. Boah, guck mal, ich habe hier mein Lego-Auto. Ist das der Wahnsinn? Und genauso lass uns das mit unserem Glauben auch machen. Lass uns immer wieder Momente finden und suchen, wo wir uns einfach wie ein Kind darüber freuen, dass Jesus Christus uns liebt, uns vergibt und uns Leben schenkt. Dazu noch ewiges Leben nach dem Tod. Von Natur aus sind wir alle Unwissende in Sachen Gott. Durch Jesus und sein Evangelium werden wir Wissende, wenn wir ihn darum bitten und uns für sein Evangelium interessieren. Thomas hat das so schön ausgeführt in dem Wort zum Wochenspruch. Man kann dem nachgehen, man kann das suchen und finden. Wir haben das Evangelium schwarz auf weiß, aber wie oft steht es nur im Regal und verstaubt oder wird nicht mehr als besonders erachtet? Eine Bibel, was ist das schon? Was ganz Besonderes. Das Evangelium, die gute Nachricht, schwarz auf weiß, wo jeder von uns nachlesen kann. Jeden Tag. Was für ein großes Geschenk, was für ein Privileg, dass jeder so eine haben kann zu Hause. Früher wurde die verschlungen, geachtet wie ein Goldschatz, zum Gottesdienst mitgetragen, vorsichtig. Und heute bleibt sie was Besonderes. Wir müssen uns nur daran erinnern. Das sind Jesu Worte, die wir überliefert gekriegt haben. Das ist die gute Nachricht, die Gott uns gibt. Lasst uns darüber freuen. Und dann ist es doch drittens logisch, wieder, dass die Worte Jesu enden mit einer Einladung. Ihr habt sie schon gehört, das ist der Wochenspruch. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dich erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nicht starke und erfolgreiche lädt Jesus ein. Nicht weise und gebildete, sondern mühselige und beladene. Heute würden wir sagen Erschöpfte und total Gestresste, die vom Arzt das Burnout-Syndrom verschrieben bekommen haben. Nicht die Tüchtigen, denen selbst alles gelingt, lädt Jesus ein, sondern die Gescheiterten, die nicht mehr weiter wissen, die am Ende sind, die keine Hoffnung mehr haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, die von Sorge und Angst aufgefressen werden. Und die gibt es heutzutage in Massen. Unendlich viel. Corona ist ja nur eine Sache, Rassismus in Amerika und jetzt überall. Die Unruhen, Gruppen, die das ausnutzen, um Unruhe zu stiften. Also Sorge und Angst kann man in unseren Tagen genug haben. Und Jesus lädt alle die ein, die unruhig sind, die Angst haben, auch vom Tod. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die spricht Jesus an, die lädt er ein. Und zwar alle. Ihr habt das schon eben bei den Ausführungen gehört. Er lädt sie alle ein. Und Jesus verspricht ihnen etwas, dass es nur bei ihm zu finden gibt. Etwas Wunderschönes, etwas Einmaliges, nämlich Ruhe. Ruhe für die Seele. Ich glaube, jeder von euch kann sich vorstellen, wie schön sich das anfühlt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Aber dass man einfach innerlich zur Ruhe kommt, innerlichen Frieden findet. Was ist das für ein großartiges Geschenk? Wenn du Jesu Einladung folgst, dann kommst du innerlich zur Ruhe, findest Frieden und Geborgenheit. Dann fühlst du dich wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. Und das erquickt natürlich, wie Luther das übersetzt. Es erquickt, und das ist schon bereits die Folge aus der Ruhe. Man hat neue Kraft, geht los, guten Mutes, neue Hoffnung. Allerdings aus dem griechischen Urtext richtig übersetzt, ist es eigentlich noch viel schöner und verständlicher. Luther hat das so ein bisschen schon auf die Erfolgsaussichten hin übersetzt mit diesem Erquickt. Aber eigentlich steht da, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Das steht da im griechischen Originaltext. Ich werde euch Ruhe geben. Und natürlich ist das Erquicktsein eine Folge der Ruhe. Wir können auch sagen, ich will euch eine Pause verschaffen in den Alltagssorgen, in den Lebenssorgen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was für ein Versprechen, das Jesus uns hier gibt. Das verspricht dir und ihnen Jesus. Und zwar, wenn du zu ihm kommst, wenn du zu ihm betest, wenn du ihn darum bittest, um diese Pause. Es klingt manchmal kompliziert. Wie kriege ich das denn hin? Aber so kompliziert ist das gar nicht. Wir müssen eben Jesus darum bitten. Das ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, zu ihm zu kommen. Natürlich auch in seinem Wort, in der Bibel lesen, ist genau dasselbe. Und dann wirst du neue Kraft schöpfen. Was für ein guttunendes Angebot, oder nicht? Was für ein großes Versprechen. Und tust du das, wie die Dusche bei Thomas, jeden Tag? Suchst du diese Erfrischung, diese Erquickung, diese Ruhe Jesu jeden Tag? Wenn nicht, dann tu das. Ist doch ein geniales Angebot. Ich tue es auch zu wenig. Dann vergeht wieder eine Woche und erst, wenn man ganz am Ende ist, merkt man, ach, jetzt könnte ich Jesus mal wieder darum bitten, dass er mir Ruhe schenkt. Das ist eigentlich schon zu spät. Jeden Tag das einüben. Entweder beim Aufstehen, beim Schlafen gehen, könnt ihr euch aussuchen, übt das ein am Tag. Ein Wahnsinnsversprechen, was Jesus jedem persönlich heute hier gibt. Kommt zu mir, die ihr beladen seid und mühselig. Ich will euch Ruhe schenken. Und da kommt natürlich gleich wieder unser Wissen, unser Gehirn zum Einsatz und sagt, Moment, so viele Angebote und Versprechen kennen wir alle. Aber stimmt das denn überhaupt? Menschen versprechen viel. Firmen versprechen viel. Weiß nicht, ob ihr Red Bull kennt. Kennt ihr Red Bull? Energy Drink? Wie heißt der Werbespruch? Verleiht Flügel. Genau dieser Slogan kommt dem Unternehmen aus Österreich nun teuer zu stehen. War schon ein bisschen her, 4 Jahre, glaube ich. Sieben sogar, meine Güte. Weil sie dieses Versprechen nicht einlösen konnten. Natürlich in Amerika hat ein Mann 2013 Red Bull wegen Falschwerbung verklagt, weil er eben regelmäßig Red Bull getrunken hat und, rate mal, was passiert ist, er hat keine Flügel gekriegt. Und wie Amerika so ist, hat er natürlich Recht bekommen. Und der Konzern musste 13 Millionen Dollar hinblättern, hat nicht diese Person gekriegt, sondern jeder, der getrunken hat und sich beschwert hat, hat irgendwie 5 oder 10 Dollar bekommen als Entschuldigung für dieses falsche Angebot, für dieses falsche Versprechen. Klar ist das lustig in diesem Fall, aber ihr kennt das, glaube ich, wie Menschen machen Versprechen, die wir oft nicht halten können. Red Bull ist dann nur ein schönes Beispiel mit den Flügelverleihen. Aber im Gegensatz dazu hält Jesus, was er verspricht. Dieses Angebot ist da, steht im Raum und wird erfüllt, wenn sie nur zu ihm kommen. Das ist das, was wir tun müssen. Wir bekommen das, was Jesus uns verspricht heute. Himmlische Ruhe. Ruhe, die sich besser anfühlt als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Geborgenheit, sich wohlfühlen. Diese Ruhe bedeutet nicht, dass es mucksmäuschenstill ist, sondern dass man sich einfach getragen weiß von Gott, von Jesus. Im Alltag, selbst im Lärm. Und diese Ruhe bedeutet noch viel, viel mehr. Ich muss mich nicht mehr beweisen vor anderen. Ich muss nicht mehr zeigen, wie toll ich bin, was für ein toller Typ ich bin, was ich alles kann. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich weiß, ich bin mühselig und beladen. Komm zu Gott, komm zu Jesus. Werde erquickt und merke, hey, ich bin geliebt und angenommen, so wie ich bin. Ich muss nicht mehr nach draußen gehen und eine große Show machen, wie toll ich bin. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Bei Gott brauche ich mir nichts zu verdienen. Und ich kann mir auch gar nichts verdienen, was wir nicht ansehen wollen als Menschen. Wie gut ist es also, wenn du erkennst, wie erschöpft und belastet du bist, und das zugibst und eingestehst und dann zu Jesus kommst. Aber das ist nicht so einfach. Wir wollen das ja nicht eingestehen, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Da zeigen die anderen nur auf uns und dich. Man fühlt sich beobachtet. Da, ich bin der Loser, da ist der Loser wieder, der kann nicht mehr. Aber es ist ein Vorteil, wenn ihr das tut und eingesteht. Denn dann könnt ihr zu Jesus kommen. Werdet erquickt, findet neue Ruhe, neuen Frieden und neue Kraft. Und mit dieser Kraft, die du dann kriegst, sollst du nicht nur leben. Jesus sagt dir nur, komm zu mir, du kriegst neue Kraft, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, Jesus sagt, du kriegst auch noch eine Einkaufsliste, eine To-Do-Liste mit. Du hast auch was zu tun mit dieser Kraft, die ich dir zur Verfügung stelle. Nämlich, das weiterzuerzählen. Von mir, von der Kraft, die du bei mir gefunden hast, von meiner guten Botschaft. Dazu ist diese Kraft eben auch da. Nicht nur, dass du wieder vernünftig leben kannst, sondern das auch weitergeben kannst, was du erfahren hast. Denn das kostet Kraft. Nicht jeder will es hören, dass Jesus lebt, dass Jesus Kraft gibt, dass Jesus dich erquickt. Und das stößt auch auf Ablehnung, teilweise auf harte, schmerzende Ablehnung. Und das kostet Kraft. Der Auftrag ist nicht leicht. Jesus mutet uns aber diese neue Belastung zu. Denn die Ruhe für unsere Seele bleibt ja. Beziehungsweise wir haben sie erfahren und wissen, wo wir sie jeden Tag neu herbekommen, bei Jesus. Auch wenn sie dann doch wieder verloren geht, gehen wir wieder zu Jesus und lassen uns neu Ruhe schenken, uns neu erquicken. Es ist eine Last, der Auftrag, den wir haben, das verschweigt Jesus nicht. Aber eine sanfte Last, sagt Jesus am Ende unseres Predigttextes, nicht so schwer, dass wir darunter zusammenbrechen müssten. Denn Jesus sagt ja in seiner Einladung, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nicht einfach, aber jeder von uns kann das schaffen. Die Frage ist, nutzt du die Kraft, die du hast, um Zeuge zu sein, auf total unterschiedliche Art und Weise, um von dieser Erfahrung mit Jesus zu berichten, dass du es Menschen weitersagst, die am Ende sind, nicht mehr weiter wissen. Hey, sprich ein Gebet oder wir sprechen ein Gebet. Lass uns zu Jesus gehen. Und dann wirst du schon sehen, dass du neue Kraft kriegst. Machen wir das oder verschweigen wir das? Betest du für andere Menschen, dass sie neue Kraft finden, dass sie Jesus kennenlernen? Das ist manchmal eine Last, sich aufzuraffen und zu beten. Man hat ja so viel vor. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es geht, wenn wir nur wollen. Also zusammengefasst am Ende, in diesen Versen lobt Jesus Gott. Jesus lehrt uns, wie es sich verhält mit ihm und seinem Vater und was er für Macht hat. Und am Ende steht die Einladung an jeden von uns. Lasst uns seine Einladung annehmen, seine Lehre hören, was er zu sagen hat und in sein Lob über Gott mit einstimmen. Lasst uns das tun. Amen.